Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 24. August auf Rabe. Heute mit diesen Themen. Trotz klaren Nächten bleiben Sternbilder oft im Dunkeln. Nun wollen Städte den Kampf gegen die Lichtverschmutzung aufnehmen. Jetzt gibt es auch Unregelmäßigkeiten im jüngsten Schweizer AKW. Leibstadt und Co. werden zu finanziellen Risiken für die Energiekonzerne. Und die Festung Europa beginnt in Afrika. Ein Film zeigt die unmenschlichen Zustände in der spanischen Exklave in Marokko, Ceuta. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Jetzt hat Katrin Hiss die aktuellen Meldungen des Tages.
Im Zentrum Italiens, unweit von Rom, hat in der Nacht auf heute die Erde gebebt. Nach ersten Auskünften des Zivilschutzes stürzten Gebäude ein, mindestens 16 Menschen starben, mehrere wurden verletzt. Die Hälfte der Stadt ist weg. Es gab einen Erdrutsch und eine Brücke könnte einstürzen, sagte der Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, dem Fernsehsender Rai. Dicht besiedelte Gebiete wurden nach ersten Erkenntnissen verschont, da sich das Erdbeben in einer Bergregion ereignete, in der mehrere Nationalparks liegen. Jedoch sind die betroffenen Dörfer für die Rettungskräfte teilweise nur schwer zu erreichen. Aufgrund seiner Lage ereignen sich immer wieder Erdbeben in Italien. Die tektonische Platte Afrikas drückt unter dem Land gegen die Eurasische Platte. Im Kampf gegen den Drogenhandel wurden auf den Philippinen hunderte mutmaßliche Drogendealer umgebracht. Allein die Polizei habe in den vergangenen 7 Wochen an die 800 Menschen erschossen, erklärte General Ronald de la Rosa gestern in einer Anhörung vor dem philippinischen Senat. Der Präsident Rodrigo Duterte hatte die Bevölkerung dazu aufgerufen, Verdächtige zu töten. Am Tag seines Amtsantritts, Anfang Juli, sagte er: Wenn Sie einen Abhängigen sehen, zögern Sie nicht und töten Sie ihn. Es wäre zu schmerzhaft, wenn die Eltern es selbst tun müssten. Die Finanzkommission des Ständerats will die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit massiv kürzen. Der Vorschlag des Bundesrates, 590 Millionen zu streichen, war an der bürgerlichen Mehrheit in der Finanzkommission des Ständerates nicht genug. Sie hat gestern beschlossen, das Budget um weitere 300 Millionen zu senken. Die Schweiz wird somit nur noch 0,45% des Bruttoinlandprodukts in die internationale Zusammenarbeit investieren. Allianz Süd, die entwicklungspolitische Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke, kritisiert die Kürzungen in einer Pressemitteilung. Und zum Wetter. Der Sommer meint es noch einmal gut mit uns. Es ist schön und bleibt schön. Heute Morgen und der Rest der Woche bei hochsommerlichen Temperaturen über 30 Grad.
Rabe Info.
Wir haben es soeben gehört in den Wetterprognosen. Die nächsten Tage versprechen sehr sonniges Wetter. Wolkenlose Tage, das heißt auch sternenklare Nächte. Doch unsere Städte und Dörfer strahlen so hell, dass uns das Erkennen der Milchstraße oder einzelnen Sternbildern immer schwerer fällt. Das nächtliche Kunstlicht braucht nicht nur viel Energie, es stört auch Menschen, Tiere und Natur. Lichtverschmutzung nennen Fachleute dieses Problem und haben ihm den Kampf angesagt. Katrin Hiss hat mit Rolf Schatz von der Geschäftsstelle Dark Sky Switzerland gesprochen.
Lichtverschmutzung bezeichnet man die unnötige Menge an Licht, die sich ausbreitet, welche keinem eigentlichen Zweck zugeordnet werden kann.
Jetzt ist es ja so, dass auch weit ab von Stadtzentren die Nächte überraschend hell bleiben. Welchen Einfluss hat denn die Lichtverschmutzung auf unsere Gesundheit?
Ja, es ist der Schlaf, der gestört wird. Wir bauen verschiedene Stoffe auf und ab mit der Nacht und die werden mit dem Lichtrhythmus gestört.
Inwiefern ist das denn ein Problem für die Natur? Wie leiden denn auch Tiere und Pflanzen unter den hellen Nächten der Zivilisation?
Nun, zunächst muss man wissen, sehr viele, beispielsweise Insekten, sind nachtaktiv. Die sind also in der Nacht unterwegs. Dann ganz bekannt ja die Fledermäuse, das wissen alle. Aber beispielsweise auch Flusskrebse, das sind Tierarten, die sind nur bei Dunkelheit unterwegs. Und um das etwas zu versinnbildlichen, was diese Beleuchtung in der Nacht für die Tiere bedeutet, wenn wir die Lichtmenge messen bei Vollmond, dann haben wir vielleicht 0,25 Lux an Lichtmenge. Wenn ich nun unter eine Laterne gehe und schaue unter Straßenbeleuchtung, wie hell ist es da, dann kommen wir auf 5 bis 10 Lux. Das heißt, wir ver 20- bis 40-fachen die Lichtmenge für die nachtaktiven Tiere. Und wenn ich jetzt das mit den Menschen vergleiche, an einem schönen Sommertag kommen vielleicht wie heute 100.000 Lux vom Himmel. Wenn wir nun den Menschen diese Lichtmenge für 20-fachen würden, dann wäre es wohl kaum mehr in der Lage, ohne Schutzkleidung aus dem Haus zu gehen.
Rolf Schatz, Sie sind Leiter der Geschäftsstelle des Vereins Dark Sky Schweiz. Welche Forderungen haben Sie denn? Gibt es denn auch positive Beispiele, wie man den öffentlichen Raum beleuchten kann?
Da gibt es zunehmend positive Beispiele. Wir sind glücklich darüber, dass auch zunehmend die Städte sich dessen bewusst werden. Der Kanton Luzern schon seit längerer Zeit verfolgt einen Plan Lumière. Auch die Stadt Zürich hat einen. Wenn es mir recht ist, eine der ersten Städte war La Chaux-de-Fonds-Yverdon, die damit begonnen haben. Doch da ist einiges an Bewegung in die Sache gekommen. Auch der Bund in Bezug auf die Straßenbeleuchtung, das Bundesamt für Umwelt, ist daran, einen neuen Leitfaden zu erarbeiten. Und nicht zuletzt auch die Ingenieuren- und Architektenvereinigung, die SIA, hat nun eine Norm herausgegeben, die 491er-Norm, wo das Licht im Außenraum geregelt wird.
Als letztes Dorf in der Schweiz hat Surein im Bündnerland jetzt Straßenlaternen eingeführt. Bei einer Abstimmung diesen Frühling haben sich die BewohnerInnen ganz klar dafür ausgesprochen. Welche Orte gibt es denn jetzt noch in der Schweiz? Was empfehlen Sie? Wo sollen Leute hingehen, die gerne Sterne gucken?
Das Gebiet Gantrisch an der Grenze, ich glaube, wenn das recht ist, ist es ja Bern-Fribourg. Im Gigantisch-Gebiet, da hat man noch eine relative Dunkelheit und da ist man ja daran, auch jetzt einen sogenannten Sternenpark einzurichten, unter Einbezug der umliegenden Gemeinden, um da die Dunkelheit in der Nacht eben noch besser zu bewahren und den Sternenhimmel bewundern zu können.
Das sagt Rolf Schatz. Er ist Leiter der Geschäftsstelle von Dark Sky Switzerland.
Rabe Info.
Die Schweizer Atomkraftwerke werden für die grossen Stromkonzerne immer mehr zur Hypothek. Jahrzehntelang füllten sie die Kassen von BKW, Axpo und Alpiq. Wegen immer häufiger auftretenden Mängeln müssen sie immer öfter ausgeschaltet und laufend aufgerüstet werden. Die goldenen Zeiten der Atomkraft neigen sich dem Ende zu. Außer Mühleberg ist jedoch noch immer nicht klar, wie lange Betznau, Gösgen und Leibstadt tatsächlich noch betrieben werden. Gestern nun wurde bekannt, sogar im jüngsten Schweizer AKW in Leibstadt treten Mängel auf. Wegen Unregelmäßigkeiten an den Brennelementen bleibt das AKW 2 Monate länger außer Betrieb als ursprünglich für die Revision geplant. Laut SRF kostet das den Energiekonzern rund 60 Millionen Franken. Ich wollte vom Geschäftsleiter der Allianz Atomausstieg, Kaspar Schuler, wissen, was ist eigentlich los mit dem einst blühenden Schweizer Atomkraftgeschäft?
Wir leben in einem neuen Zeitalter der Atomkraftnutzung, nämlich im Speziellen in der Schweiz, weil sie immer älter werden. Wie jede technische Installation hat ein Atomkraftwerk am Ende seiner Laufzeit und dort stehen wir bei fast allen eine höhere Schadensanfälligkeit. Und diese höhere Schadensanfälligkeit führt zu mehr Risiken. Bisher war das vor allem im Fall von Betznau und Mühleberg sehr offensichtlich. Neu ist es jetzt, dass im Kernkraftwerk Leibstadt es zu Unregelmäßigkeiten an Brennstäben gekommen ist. Das Gesamtbild, das sich nun zeigt, ist eines, das offensichtlich mit immer mehr Unregelmäßigkeiten rechnen müssen, die sich auch auf die Stromproduktion auswirken.
Für Mühleberg steht ein Abschaltdatum fest, für Betznau, Leibstadt und Gösgen nicht. Für die Energiekonzerne werden ja wegen diesen ständigen Nachbesserungen Kernkraftwerke immer wie weniger rentabel. Wie erklären Sie sich das, dass sich die anderen Kernkraftwerke kein Ausstiegsdatum kommunizieren können?
Sie könnten, aber sie wollen nicht. Bei der Alpiq ist es speziell dramatisch, weil die Alpiq in einer sehr schlechten finanziellen Lage ist, was sie auch regelmäßig bekannt geben und zurzeit versuchen, über den Teilverkauf von Wasserkraftwerken ihre Bilanz wieder aufzubessern. Viel lieber würde die Alpiq natürlich ihr Kernkraftwerk Gösgen verkaufen, doch das ist auch schon über 40 Jahre alt. Bald über 40 Jahre alt. Sie kriegen es aber nicht los. Also sie kriegen keine Investoren, die sich an einem alternden Kernkraftwerk beteiligen wollen. Das führt dazu, dass sie über kurz oder lang gezwungen sind, Abstriche zu machen. Abstriche bei nicht sicherheitsrelevanten Nachrüstungen zum Beispiel. Aber ein Abschaltdatum bekannt zu geben, würde ihre Position als börsenkotiertes Unternehmen, wie es die Alpiq ist, schmälern. Es würde dann offensichtlich, wie schlecht sie finanziell dastehen, wie unrentabel die Atomenergie ist. Also sehen Sie davon ab.
Wie sieht es bei der Axpo aus, die neben Leibstadt, wo sie gemeinsam mit der Alpiq beteiligt ist, ja die Besitzerin von Betznau ist?
Bei der Axpo ist es etwas anders. Die Axpo ist in vollständigen Kantonshänden. Die Axpo gibt es deshalb auch weniger umfassenden Einblick in ihre Bilanzen und hat mit den Kantonen sozusagen eine staatliche Lebensversicherung im Rücken. Aber auch die Axpo, von ihr weiß man, dass sie ja rote Zahlen schreibt und eigentlich froh wäre, sie könnte ihre AKW loswerden, im Speziellen natürlich Betznau, das älteste AKW der Welt mit dem Reaktor Betznau 1. Aber die Axpo hat sich verrannt. Die Axpo hat in den letzten Jahren nach eigenen Angaben etwa 700 Millionen Franken in den Reaktor von Betznau gesteckt. Aber genau in jene Teile, die jetzt nicht als schadhaft zu beurteilen sind. Was sich darum heißt, es waren zu einem großen Teil Fehlinvestitionen, die sich nicht für die nächsten Jahre rechnen werden. Kommt hinzu, dass der Strompreis so tief ist. Und es ist anzunehmen, dass die Axpo demnächst sich damit outet, dass sie Betznau auch nicht 60 Jahre laufen lassen will, wie sie es immer relativ vollmundig behauptet. Aber dieses Eingeständnis kommt sehr wahrscheinlich erst nach der eidgenössischen Volksabstimmung vom 27. November.
Das sagt Kaspar Schuler, Geschäftsleiter der Allianz Atomausstieg. Bei der Abstimmung am 27. November kann das Schweizer Stimmvolk über konkrete Ausschaltdaten der Kernkraftwerke abstimmen.
Rabe Info.
Ceuta gehört zwar zu Europa, liegt aber auf dem afrikanischen Kontinent, ein Überbleibsel der spanischen Kolonialherrschaft im Norden Marokkos. Immer wieder erreichen uns Bilder von dort, welche zeigen, wie hunderte Menschen auf die mit Stacheldraht besetzte Grenze zustürmen. Dies in der Hoffnung, auf dem spanischen Boden der Exklave einen ersten Fuß zwischen das beinahe geschlossene Tor von Europa zu kriegen. Die tägliche physische und psychische Gewalt dieser Grenze dokumentiert ein Film, der in und um Ceuta gedreht wurde. The Wound That Needs to Be Healed. Die Wunde, die geheilt werden muss. Am Beispiel Ceuta zeigt der Film das Abschottungssystem Europas. Radio Coraxalle wollte vom Filmemacher Vincent Förster wissen, wie sieht die Situation zurzeit denn aus an der europäischen Grenze auf dem afrikanischen Boden?
Die Grenze ist vor allem gekennzeichnet durch 2 6 Meter hohe Zäune, die mit Stacheldraht besetzt sind. Im Prinzip ist es da ganz, ganz schwer, da rüber zu kommen. Das ist vor allem dann der Fall für Migranten aus Subsahara-Afrika, die in der Regel Monate, manche sogar Jahre in den Wäldern vor dem Zaun sozusagen leben und darauf warten, eine Möglichkeit zu bekommen, entweder den Zaun zu überqueren oder um den Zaun herum zu schwimmen oder mit Booten dort herumzukommen. Diese physische Barriere bedeutet am Ende für die Leute, die versuchen, sie zu überqueren, dass sie sich in große körperliche Gefahr begeben. Und nicht wenige verletzen sich dabei. Viele werden auch, selbst wenn sie es geschafft haben, von den spanischen Grenzbeamten wieder zurückgebracht. Man muss dazu auch sagen, dass die marokkanischen Grenzbeamten bzw. die marokkanische Polizei sehr unfreundlich oder überhaupt nicht zimperlich mit diesen Migranten auf der marokkanischen Seite umgeht und auch dort schon viele Menschenrechtsverletzungen stattfinden, Einsperrungen und Festnahmen und so weiter.
Du hast ja genau in und um Ceuta einen Film gedreht, einen Dokumentarfilm. Wie kann ich mir den Film vorstellen? Bist du da auch mit Menschen ins Gespräch gekommen und was zeigst du in dem Film und welche Menschen kommen denn da so zu Wort?
Das sind zum einen Marokkaner, die in diesem grenzüberschreitenden Handel tätig sind oder davon profitieren oder die auch in Ceuta arbeiten oder bloß in Ceuta einkaufen gehen. Die habe ich während meiner Zeit dort getroffen und die haben relativ bereitwillig mir erzählt, wie das ist, warum es notwendig ist, dass es diese Grenze gibt, aber gleichzeitig eben auch davon gesprochen, was es eigentlich bedeutet. Auch, und sie sprechen eben auch aus dieser Haltung heraus, dass es eigentlich eine marokkanische Stadt sein sollte, immer noch kolonialisiert zu sein. Und zum anderen habe ich mit Kongolesen, Kamerunern und Leuten von der Elfenbeinküste gesprochen, die die Grenze schon irregulär überquert haben und sozusagen in Ceuta in einem Zentrum für Immigranten darauf warten, nach Festlandspanien gebracht zu werden, um dann dort ihren Asylantrag weiterlaufen zu lassen.
Was hat denn eigentlich dieser Ort und diese Grenze um Ceuta mit dir gemacht und was ist das, was du damit auch in deinem Film zeigen und ausdrücken willst?
Es war ganz stark, dass mir es bewusst geworden ist, was ich eigentlich für ein Privileg habe, als weißer Europäer an so einem Ort zu sein, grundsätzlich in der Welt zu leben. Also wir haben ja eigentlich seit den 90er Jahren eine immer stärkere Globalisierung, die wir erleben. Und zumindest für uns Europäer oder Amerikaner ist die Welt ja im Prinzip grenzenlos. Und gleichzeitig wird es aber so, dass diese Grenzen zumindest um unsere Länder herum immer wichtiger werden, weil diese Globalisierung eben bis jetzt eigentlich immer so eine Einbahnstraße war und das funktioniert einfach nicht mehr, weil die Leute in Afrika oder in Asien oder auch in Lateinamerika nicht mehr sich das gefallen lassen und sondern auch eben sagen, ja, wir wollen auch einen Teil des Kuchens haben und dementsprechend wir wollen auch das haben, was ihr habt. Und deswegen funktioniert diese Globalisierung plötzlich auch in die andere Richtung. Plötzlich wollen auch Afrikaner nach Europa kommen und nicht bloß wir nach Afrika oder nach Asien. Und mir ist klar geworden, dass unser Privileg am Ende darauf beruht, dass andere Leute eben genau das nicht haben.
Sagt Vincent Förster, Macher des Films «The Wound That Needs to Be Healed» über die Situation in der spanischen Exklave Ceuta.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 24. August auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links und Bilder. Das nächste Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Radio Korax Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.